nach Südamerika machen. Bei einem Gebetsabend in Südamerika sollte ich für meine Heimat beten. Irgendwie kam es mir langweilig vor, für mein eigenes Land zu beten. Ich kniete mich hin und fing an zu beten: Lieber Gott, danke für Deutschland, danke. Plötzlich stiegen Bilder in mir hoch, Bilder, die daheim für mich normal sind. Punks am Bahnhof, einsame Senioren im Altenheim, Freunde, die mir von ihren kaputten Familien erzählt hatten. Und plötzlich gab es kein Halten mehr. Ich weinte über mein Land, das hatte ich noch nie erlebt. Wir weinten gemeinsam und baten Gott, sich über unser Land, über Deutschland zu erbarmen. Wir legten ihm die Orientierungslosigkeit unserer Generation hin, die Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit, all das Unverständnis, das ein Mensch dem anderen oft entgegenbringt. Wenn man in Südamerika ist, wirkt Europa irgendwie anders. Man sieht plötzlich die geistliche Not. Sehen auch wir die geistliche und praktische Not in unserem Land und in unserem Kontinent Europa, so wie die junge Frau, die das hier geschrieben hat, das war die Marie-Sophie während ihres Jahreseinsatzes in Südamerika. Ich möchte dich und mich und auch dich, Olaf, fragen: Weinen wir noch über die geistliche Situation unseres Landes, unseres Kontinentes? Wir haben es von Olaf gehört, über die Situation der Menschen, denen sie in Rumänien dienen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe gemerkt, oft muss man mal das eigene Land verlassen, dass man sich plötzlich darüber Gedanken macht. Ich war damals in der Schule, ein Kurzeinsatz, und dann nach dem Abitur ein Jahreseinsatz in Frankreich. Und eigentlich dachte ich dort erstmalig über meine eigene Familie, mein Land, meine Herkunft und so nach. Deswegen empfehlen wir gerne auch jungen Menschen, zu einem Missionseinsatz zu gehen. In der Regel haben wir so auch in diesem Jahr, in diesem besonderen Jahr, ich versuche das eine Wort mit zehnmal die ganze Predigt nicht zu erwähnen, also auch in diesem Jahr haben wir 30 junge Leute, die trotzdem rausgehen in andere Länder, bei uns einen dreiwöchigen Vorbereitungskurs bekommen, dann auch während des Einsatzes danach betreut werden. Das sind jetzt schon fast 1000 junge Leute in den letzten Jahren, die unser Land verlassen haben, unser Land mal aus einer anderen Perspektive gesehen haben, so wie Ola, die schon 6-mal, wie wir gehört haben, in Rumänien war. Und plötzlich sehen wir uns selbst, unser Land, unseren Kontinent nochmal mit ganz anderen Augen. Ihr kennt das alle, wenn ihr mal woanders wart. Plötzlich wird man auch wieder dankbar für manches in Deutschland, was man noch nie so geschätzt hat, aber vielleicht auch kritischer, weil manches, was mir bisher normal erschien, plötzlich doch auch kritisch gesehen wird. Und es ist auch gar nicht so einfach, wenn man langfristig rausgeht. So wird sicher auch dir, Ola, gehen, wenn du in Rumänien bist. Ich habe das gemerkt, ich bin eben vor ein Jahr nach Frankreich ausgereist und später mit meiner Frau zusammen mit der Perspektive ein ganzes Leben. Es wurde dann doch nicht ein ganzes Leben, weil die DMG uns gebeten hatte, mitzuhelfen in der Heimat, als damals Bruno Herm starb. Vielleicht kennen die Älteren unter ihnen noch. Aber ich habe gemerkt, es ist was ganz anderes, ob du für den Sommer gehst oder sogar für ein halbes Jahr oder ob du sagst, ich gehe in ein paar Tagen, so Mitte November planst du ja, wenn alles klappt. Und ich weiß noch nicht, wie viele Jahre das werden. Natürlich kommt man zwischendurch immer heim. Aber ich habe gemerkt, dass noch mal was anderes wäre interessant von dir zu hören, ob du auch jetzt das noch mal anders spürst als ein Kurzeinsatz oder ein halbes Jahr. Man sieht Dinge dann noch mal anders. Und vor allem, das hoffe ich, dass dir das auch weiter so geht, dass man die geistliche und praktische Not sieht im Einsatzland und auch in unserem Erdteil. Welche Nöte gibt es denn in unserem Erdteil, wenn man jetzt nicht nur Rumänien und nicht nur Deutschland sieht, sondern Europa mal als Ganzes nimmt? Ich würde mal ein paar Dinge nennen. Sicher würdet ihr von eurem Arbeitsplatz, von euren Freunden, von dem Blick auf unser Land wieder anderes nennen. Das Erste, was mir auffällt, ist so eine Gleichgültigkeit. Zum einen gegenüber der Wahrheit, gibt es auch in den USA, aber wir bleiben jetzt mal in Europa, wenn alles gleichgültig ist, dann gibt es auch keine Wahrheit mehr, keine allgemeingültigen Werte. Aber es gibt auch eine Gleichgültigkeit in Bezug auf die Nöte anderer Menschen. Immer wieder hören wir im Internet oder in der Zeitung, dass jemand gefunden worden, der lag schon Tage oder Wochen in seiner Wohnung und kein Mensch hat nach ihm gefragt und er ist schon lange verstorben. Oder die Geschichten, Menschen werden in der U-Bahn geschlagen, andere sehen weg und keiner hilft ihnen. Oder leider tausendfach, Kinder werden missbraucht und keiner will es gewusst haben, auch in unserem Land nicht. Also zum einen die Gleichgültigkeit in Deutschland und Europa, aber damit einhergehend auch ein fehlender Respekt vor dem Leben und das heißt auch vor alten Menschen, vor Kranken und Schwachen könnte ein Kind vielleicht behindert auf die Welt kommen, wird es getötet. Furchtbar. Ich gehöre zu der Generation, die in 10 Jahren in Rente gehen und dann sind wir so die Mehrheit im Land, dann werden die Alten das Land rocken. Aber wer soll dann die Renten von uns Alten bezahlen und wird es noch möglich sein, dass auch die alten Menschen Pflege erfahren können? Oder werden wir noch Recht haben, weiterzuleben, auch wenn die Pflege sehr viel Geld kostet? Diese Diskussion gibt es in unserem Land und die werden stärker werden. Und damit zusammenhängt auch mangelnder Respekt vor Autorität an sich, zum Beispiel gegenüber Polizei, Lehrern, Vorgesetzten und damit einhergehend auch Einsamkeit. Die Einsamkeit wird immer größer, obwohl ja man scheinbar mehr zu kommunizieren scheint als je. Jeder, der in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, hat Hunderte oder Tausende oder Hunderttausende Freunde. Es müsste ja eigentlich eine wunderbare Welt sein. Aber oft spielen bei anderen Menschen ein Bild vor, was gar nicht der Realität entspricht. Da müssen auch wir Missionare aufpassen. Wir müssen Rundbriefe schreiben, da müssen schöne Bilder rein, da muss stehen, wie viele Leute zum Glauben gekommen sind und wie toll alles läuft. Muss das immer so stehen? Ich schätze das immer, wenn wir ganz ehrlich sind. Und ich glaube, Ulla, das wünscht sich deine Gemeinde auch von dir. Einfach immer frei Schnauze sagen, wie es dir geht, dann können deine Freunde für dich beten, das ist das Beste. Denn in den sozialen Medien kann es so sein, ich stelle mich total glücklich dar und bin todtraurig und allein, im Herzen völlig allein und unglücklich. Junge Menschen verzweifeln, weil sie öffentlich in den sozialen Medien beleidigt und an den Pranger gestellt werden. Auch berühmte Leute, man kann heute jemand so fertig machen, er hat dann keine Chance mehr. Oder ich denke an einen prominenten Fußballspieler, der Per Mertesacker, ist jetzt heute 36, hat ja schon vor ein paar Jahren aufgehört zu spielen. Fußballweltmeister, der schrieb nach seiner Karriere ein Buch, wie sehr er Angst hatte und wie ihm das oft zu viel war. Dann konnte sein Kollege Lothar Matthäus nichts Besseres tun, als zu sagen, Mensch, wenn er Angst hat, dann hätte er es doch sein lassen sollen. Schwäche darf man nicht zeigen. Also das sind so die geistlichen oder die sozialen Nöte in unserem Land, aber dann gibt es natürlich auch viele praktische Nöte. In vielen Ländern Europas sind über ein Viertel der Gesamtbevölkerung oder fast ein Viertel, die Statistik ist jetzt nicht top neu, in diesem Jahr ist es überall mehr geworden, Menschen arbeitslos und in vielen Ländern sind fast 50% der Jugendlichen arbeitslos und sehen keine Perspektive für ihr Leben. Dann ist die anhaltende Wirtschaftskrise in Europa bedrückend und wird nicht besser durch die Situation in diesem Land. Wenn wir die Geburtenraten nehmen von allen Ländern Europa, dann erreicht kein Land die Geburtenrate, die nötig wäre, um die Bevölkerung nur zu erhalten. Also überall sinkt die Bevölkerung, wenn nicht Menschen von außen hinzukommen würde. Und dann haben wir erlebt, sogar in Deutschland, dass eine Regierung zu bilden, kein Spaziergang mehr ist. Das hat das letzte Mal in Deutschland so lange gedauert wie schon lange nicht mehr. Wir erleben es auch sicher in den USA, dass das nicht einfach wird, aber in Europa wird das immer schwieriger. Aber natürlich ist die wichtigste Frage die geistliche Situation. Und eigentlich brauchen wir nicht traurig darüber sein, weil aus Europa so viele Missionare nach Amerika, Asien und Afrika gingen, gibt es, natürlich weil Gott das geschenkt hat, so viele Menschen, die in anderen Kontinenten, auch den früheren klassischen Missionsländern oder Kontinenten wie Afrika, Lateinamerika oder Asien, wesentlich mehr wiedergeborene Christen als bei uns in Europa. Klar, die Statistiken sind immer so eine Sache, gerade von geistlichen Fragen, aber ich glaube, niemand würde bestreiten, dass Europa von den Erdteilen her mit Abstand das Schlusslicht ist. Wenn es bei uns sowas wie eine Bundesliga gäbe von den Kontinenten, dann würde Europa jedes Jahr absteigen. Mit Abstand gibt es dort am wenigsten Christen. Was heißt dort? Hier bei uns. Deswegen sind wir alle Missionare in Europa, damit Gott das auch ändert. Ich hoffe, das lässt uns nicht gleichgültig. Deswegen frage ich nochmal, liegt mir mein eigenes Land und mein eigener Kontinent auf dem Herzen? Oder haben wir das eigentlich schon aufgegeben und sagen, all das, was der da vorne gerade beschreibt, das ist eben so, aber das können wir auch nicht groß verändern, was soll's? Das darf und sollte nicht sein, denn es gibt Hoffnung für Europa. Und woher kommt diese Hoffnung? Von da und dort mal netten Erlebnissen oder guten Dingen? Unsere Hoffnung kann nicht von dem kommen, was wir sehen, sondern nur aus dem, was wir lesen aus dem Wort Gottes. Die einzige Hoffnung für dich und mich, für Stuttgart, für Rumänien, für unser Erdteil ist das Wort Gottes. Und deshalb hier unser Predigttext, das ist nur ein Vers. An so einem Tag wie heute nimmt man vieles auf. Da reicht ein Vers, dass man den behält. 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Wozu? Zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Paulus richtet sich hier an all die Menschen, die eine Wiedergeburt erlebt haben. In Johannes 3 sagt Jesus das Gleiche zu Nikodemus: Wenn jemand nicht wiedergeboren wird oder von Neuem geboren wird, kann das Reich Gottes überhaupt nicht sehen, kann sich die geistliche Dimension überhaupt nicht für ihn öffnen. Und Paulus sagt das Gleiche in 2. Korinther 5, wenn ein Mensch in Christus ist, wiedergeboren durch die Beziehung zu Christus, dann ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Also, ich gucke, ob wir hier irgendwo ein Kreuz haben, meistens gucke ich vor einer Predigt, hier ist bestimmt irgendwo eins, ja, oder hinter der Leinwand wahrscheinlich. Durch Jesu Sterben ist der Weg für alle frei, neugeboren zu werden. Doch, du bist nicht automatisch errettet, noch nicht mal, wenn du regelmäßig in die City Chapel kommst und noch nicht mal, wenn du zur DMG gehst und Missionar wirst. Jeder einzelne Mensch muss im Gebet Jesus seine Verlorenheit bekennen, um Vergebung seiner konkreten Lebensschuld, die sich aus der Verlorenheit ergibt, um Vergebung bitten und Jesus einladen, Herr seines Lebens zu werden. Dann geschieht das, was in Johannes 1 steht. Dann haben wir die Vollmacht, das Geschenk, Gottes Kinder zu werden. Möchte ich fragen, bist du wiedergeboren zu dieser lebendigen Hoffnung? Jetzt könnt ihr fragen, also das hat schon lange keiner mehr hier gefragt. Wir gehören doch hier zur Gemeinde. Da habe ich den Vorteil, ich kenne außer meiner lieben Tochter Rebecca, außer Julio, ihrem Freund, außer Ulla, außer einigen von euch niemand. Deswegen kann ich ungeniert fragen, bist du wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung? Und ich tue das in jeder Predigt, weil wir nie alle Zuhörer kennen und wir wissen nie, ob wir alle schon Nachfolger sind. Und ich finde das in unserem Land ganz tragisch, gerade bei Beerdigungen, wenn es plötzlich sind die Menschen alle Christen gewesen, wenn sie beerdigt werden, weil sie vielleicht mal als Kind getauft wurden oder auch schon mal in der Kirche gewesen sind an Weihnachten. Ich finde das tragisch, wenn Menschen das Evangelium hören, vielleicht heute hier, aber Jesus nicht persönlich kennen und dann denken, sie müssten das, was sie hier vorne vom Prediger hören, irgendwie versuchen zu tun, um tolle Christen zu sein. Ich kann aber alles, was die Bibel sagt, nur tun, wenn Jesus in mein Leben kommt und mit seiner Kraft ist das dann was ganz anderes. Nur mit seiner Kraft verändert sich mein Leben und kann ich zu meiner Ehefrau so sein, wie es Jesus vorsieht, zu meinen Kindern, zu meinen Arbeitskollegen, zu meinen Nachbarn. Christsein aus eigener Kraft geht nicht. Und vielleicht geht es dir, wie es mir ging, 1976, das ist schon ein paar Jahre her. Ich war 14 und ich war in der Gemeinde so wie viele von euch und ich hätte mir so gewünscht, dass mich einer mal fragt, gehörst du schon Jesus? Bist du schon wiedergeboren? Aber ich kam aus einer christlichen Familie, da fragt man nicht, das ist ja klar. Aber es war nicht klar und ich hätte mir so gewünscht, dass mir jemand hilft, diesen Weg zu finden. Und dann bin ich, als ich hörte, da ist 50 Kilometer entfernt in Kassel eine Veranstaltung mit einem Evangelist, wie es das früher mehr gab als heute, bin ich hingefahren. Ich hatte den Eindruck, Jesus hebt mich von meinem Platz auf, der ich eigentlich feige war, um nach vorne zu gehen und mit jemandem zu sprechen und Jesus mein Leben zu geben. Das war der 3. September 1976. Und seitdem habe ich Heilsgewissheit, das heißt, ich weiß, wenn ich heute auf dem Heimweg nach Sinsheim sterbe, dann bin ich bei Jesus und das ist was Wunderschönes. Und wenn du diese Heilsgewissheit nicht hast, dann frag jemand von den Ältesten oder Mitarbeitern hier, wie kann ich das bekommen, der hilft dir sicher gerne. Und dann kannst du auch, wenn du den Blick auf Deutschland hast, auf Rumänien, auf Europa, plötzlich Dinge erkennen, Dinge, die Hoffnung machen, die du sonst gar nicht sehen würdest. Gottes Barmherzigkeit, heißt es hier im Text, schenkt eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich möchte meinen ersten Punkt, ich habe zwei Gedanken, es war der erste, zusammenfassen. Was ist die Grundlage unserer Hoffnung für mich, mein eigenes Leben und unser Land, unseren Erdteil? Die Grundlage ist Christus, nicht, dass ich toll bin, dass ich Christ bin, dass ich Missionar bin, nur Christus. Alles andere kann mir genommen werden. Aber wenn du Christus hast, dann hast du mit ihm Hoffnung für dein Leben, auch wenn du gerade in blöden finanziellen Nöten steckst, auch wenn du gerade eine schwierige Diagnose vom Arzt erhalten hast oder gerade entlassen worden bist an deiner Arbeitsstelle. Dann gibt es Hoffnung auch für deine Beziehungen, auch wenn es gerade eine Krise gibt in deiner Ehe, in deiner Familie, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, zu deinen Freunden. Dann gibt es Hoffnung für Familien, auch wenn sie um Angehörige trauern oder um ihre Kinder ringen, dass sie einen guten Weg gehen. Und dann gibt es auch Hoffnung für uns als Gemeinde, selbst wenn gerade mal nicht alles so toll ist. Und ich kenne keine Gemeinde, wo immer alles toll ist. Und deswegen gibt es trotzdem Hoffnung. Und auch für unser Land, Deutschland, Rumänien, für Ulla, Europa für uns alle, wo vieles gottlos und gleichgültig zu sein scheint. Und sogar für Europa, auch wenn wir das Schlusslicht in der Zahl der Nachfolger Christi beten, auch wenn wir unsere Wurzeln vergessen haben, auch wenn in der Präambel des Lissabonner Reformvertrages komplett auf einen Gottesbezug verzichtet wurde und Europa, was hier grafisch dargestellt wird, von einer Krise in die andere fällt. Jedes Land in Europa hier in jeweils der eigenen Sprache befindet sich irgendwo in einer Krise zurzeit, vielleicht mehr als noch vor ein paar Jahren, aber die Krisen kamen immer wieder, gerade auch durch die Weltkriege. Noch zum zweiten Punkt, welche Zeichen der Hoffnung gibt es denn? Nun, ich finde ein erstes Zeichen, dass obwohl die Zahlen bei uns so viel kleiner sind als in vielen Ländern Afrikas oder Asien, dass in jedem Land Europa, auch in Rumänien, auch in Deutschland, Menschen zum Glauben kommen. Und ich habe mal gefragt, einen Kollegen, der in Frankreich so die Statistiken macht, was ist eigentlich in Frankreich, dem Land, wo wir früher Missionare waren, geschehen? Und er sagte, und es ist glaubwürdig, dass in den letzten 50 Jahren 1750 neue Gemeinden entstanden sind. Das ist wenig fürs ganze riesige Land, aber das ist viel, wenn wir manchmal denken, es geschieht gar nichts. Ein anderes Zeichen der Hoffnung ist Ullas Einsatzland Rumänien. Hier seht ihr neben der Flagge die Kollegin von Ulla, mit der du das letzte Mal dorthin gereist bist. Freundlicherweise hast du sie begleitet, als sie ausreiste. Und jetzt hast du jemanden, der dich hoffentlich begleitet in paar Tagen im Auto, ist eine lange Fahrt. Diese Kollegin arbeitet, Margret Hildebrandt aus Lübeck, arbeitet schon 27 Jahre in Rumänien, immer unter Kindern. Und dann habe ich mal gerechnet, das können wir bei dir dann auch bald rechnen, Ulla, das sind Tausende von Kindern, denen sie in diesen Jahren das Evangelium gesagt hat, gerade in solch Dörfern, wo sonst vielleicht Missionare nicht hinkommen. Hier hat sie mal uns ein Bild geschickt von einer Kinderwoche, wo 30 Kinder angemeldet waren und dann kamen plötzlich 120. Aber ich glaube, das ist in Rumänien kein Problem, das kriegt man dann ganz spontan hin. Ulla, wir freuen uns, dass sich unsere DMG-Mitarbeiterzahl in Rumänien durch dich verdoppelt und dass du diesen Schritt wagst. Es ist interessant, wir hatten nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs in den Anfang 90er Jahren ganz viele Leute, die nach Osteuropa gingen, auch Litauen, Polen und so. Diese Leute sind jetzt zum Teil nach 20, 25 Jahren zurückgekommen, wegen der Ausbildung der Kinder oder so. Und im Moment haben wir wesentlich weniger Mitarbeiter in Osteuropa und freuen uns, dass du das unser Team verstärkst. Und du bist auch nur eine Stunde entfernt von unserer anderen DMG-Missionarin. Und wir danken euch, dass wir euch als Gemeinde dabei behilflich sein dürfen, Ulla zu begleiten und eurer Partner sein zu dürfen. Wenn du vorhin sagtest, Clemens, dass ich kurz was über die DMG sage, würde ich einfach sagen, wir verstehen uns als Hilfsarbeiter für die Gemeinde Jesu und konkret für die jeweilig lokale Gemeinde Jesu. Und ihr habt ja so viel Missionserfahrung, wenn ich eure Missionare hier hinten sehe, habt ihr ja mehr Missionare, als andere Gemeinden überhaupt Gemeindeglieder haben. Das ist fantastisch. Und jede Missionar hat eine Ankerperson. Das erste Ehepaar Weidlich, Christian und Julia, die sind auch von der DMG. Und ich finde das einfach klasse, dass wir Partner sein dürfen, zusammen mit vielen anderen Missionswerken, mit denen eure weiteren Missionare draußen sind. Ich fand es faszinierend, Ulla, wie Gott dir Rumänien und die jungen Menschen und Familien in Rumänien aufs Herz gelegt hat. Und wie du schon 6-mal dort warst, das ist wirklich relativ ungewöhnlich. 8-mal, ja, vorhin, als du hier warst, waren es 6, dann sind ja. Gut, dann sind schon 8-mal. Die wenigsten Missionare besuchen ihr Einsatzland 8-mal vorher und das hast du ja alles freiwillig und auf eigene Kosten und so weiter gemacht. Hättest ja auch deinen Urlaub einfach chillen können. Also ich finde, das zeigt, dass du wirklich ein echtes Herz dafür hast und ich finde das klasse, dass du jetzt sagst, jetzt gehe ich langfristig sozusagen mit Open End. Das wissen wir ja nie, ist das ein Jahr, ist das 10 Jahre, ist das 50 Jahre, Gott hat das in der Hand, aber das ist ein Glaubensschritt. Ulla weiß, wo sie hingeht, Ulla weiß, was auf sie zukommt und doch ist es jedes Mal anders im Leben. Und doch ist es nochmal anders, ob ich für 6 Wochen oder 6 Monate gehe oder sage, jetzt bin ich einfach erstmal dort und verlasse meine geliebte Familie und Gemeinde und Arbeitsplatz. Deswegen möchte ich euch bitten, dass ihr wirklich treu für Ulla betet und euch irgendwie überlegt, Knoten im Taschentuch oder einen Wecker stellen, jeden Tag zu einer bestimmten Zeit, dass ihr es wirklich durchzieht, auch über die nächsten Jahre, bis sie wieder hier ist. Danke euch für eure Begleitung von Ulla. Die Ankerperson von Ulla ist die Corinna. Sitzt du auch hier, Corinna? Das ist natürlich praktisch. Die Corinna haben wir gewonnen, auch dank der Ulla, gell? Weil als wir eine neue Chefredakteurin suchten für die DMG, hat die Ulla, der Corinna, das gesagt und du hast dich finden lassen. Das ist ganz klasse. Schaut mal unsere Zeitschrift DMG informiert an und die tollen Texte, die Corinna entweder selber schreibt oder redigiert. Also das ist super. Ja, auch in Europa geschehen wunderbare Dinge und das habe ich mir hier gleich aufgeschrieben, könnt ihr in Corinnas Werk DMG informiert lesen. Habt ihr gesehen, dass vor 2, 3 Zeitschriften sogar ihr auf der Vorderseite wart? Da war eine Aussendung von Weidelichs. Weiß nicht mehr, welche der 2 Ältesten auf der Vorderseite waren. Aber das fand ich klasse. Das wird so über 40.000 Mal gedruckt, glaube ich, Ulla, ne? Also ihr seid jetzt berühmt, das haben 100.000 Leute gesehen oder so. Stell noch ein paar Hoffnungszeichen, nur so angedeutet. Junge Leute lassen sich senden. Das habe ich eben gesagt, wenn man sich vorstellt, knapp 1.000 junge Leute in den letzten Jahren allein nur durch die DMG, und dann gibt es ja noch ganz viele andere tolle Missionen in der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen. So viele junge Leute, die ein Jahr nach dem Abitur geben oder nach der Ausbildung und dann erfüllt zurückkommen und in der SMD oder ihrer Gemeinde mitarbeiten oder selber als Missionare rausgehen, das finde ich klasse. Ein weiteres Hoffnungszeichen: Es gibt immer mehr Christen in Asien, Afrika und Amerika aus Ländern, die früher Missionare empfangen haben, die jetzt sagen, wir sehen die geistliche Not in Europa, boah, da müssen wir auch mithelfen, wir beten, und was können wir tun? Da gibt es Leute in Amerika, die sagen, wir hätten $30.000, könnt ihr die irgendwie einsetzen, dass hier Flüchtlinge erreicht werden, weil wir in unserem Land so wenig für Flüchtlinge tun und weil es nicht ganz so einfach ist, für Missionare hierher zu kommen. Aber dann gibt es auch Leute, die kommen selber hierher, und dafür haben wir ein Programm Internationale Mitarbeiter, wo wir Menschen aus anderen Ländern helfen, hier Missionare zu sein und Menschen zu erreichen. Und eine ganze Gruppe Älteste aus Bethlehem, die hierher gekommen sind, bei uns waren, sich haben segnen und aussenden lassen, um in Berlin Araber für Jesus zu erreichen. Ja, das finde ich tolle Hoffnungszeichen. Und ein Hoffnungszeichen finde ich auch, dass auch bei uns in Deutschland immer mehr Gebetsbewegungen entstehen. Gibt es den runden Tisch des Gebets, da gibt es Bewegungen für Spezialgruppen wie Moms in Prayer, Mütter im Gebet. Und es hat mich beeindruckt, was die für einen Vers haben. Und vielleicht könnte das der Vers sein, den ihr auch über Ullas Gebetskarte schreibt oder über euer Gebet für Europa. Steh des Nachts auf und schreie zu Beginn jeder Nachtwache. Schütte dein Herz aus vor dem Herrn wie Wasser. Hebe deine Hände zu ihm auf um des Lebens deiner jungen Kinder. Wir haben die Kinder in Rumänien gesehen, die mit 16 noch keine Grundschulausbildung haben. Willen, die vor Hunger verschmachten an allen Straßenecken. Das war so ungefähr das, was sich damals auch angesprochen hat, als die Kinder kamen, als du deine gute deutsche oder rumänische Wurst gerade gegessen hast. Wäre das nicht ein Vers für uns alle, um für Europa und speziell für die Kinder und Familien in Rumänien zu beten, Tag und Nacht? Und zum Schluss: Hoffnung gibt Mut zum Handeln. Zuerst durchs Gebet. Das ist das Erste, was hier steht: Gelobt sei Gott. Und ich möchte dich fragen, betest du persönlich? Hast du einen Gebetspartner, mit dem du betest? Betest du mit deinem Ehepartner? Mir haben junge Ehepaare erzählt, wir haben noch nie miteinander gebetet. Das ist uns irgendwie peinlich. Es ist auch das Schwierigste, in einer anderen Sprache zu beten, weil das was ganz Persönliches. Meiner Frau und mir ging es auch so. Ich habe ihr immer alles weggebetet, als wir befreundet waren. Und sagte sie, oh, wofür soll ich jetzt noch beten? Dann habe ich gelernt, weniger zu beten. Und sie hat gelernt, man darf ja nochmal fürs Gleiche beten. Und so tun wir es jeden Morgen bei der DMG. Die erste Stunde ist für Andacht und Gebet, wo wir speziell für alle unsere Mitarbeiter weltweit beten. Betet ihr in der Familie? Betet ihr mit Freunden? Meistens muss eine Not kommen, dass man es wieder tut. Als wir damals auch als Familie merkten, wir müssen mehr beten, haben wir uns einfach morgens eine halbe Stunde früher geweckt, Augen noch geschlossen und jedes unserer Kinder gesegnet, unsere Arbeitsstellen gesegnet. Und seitdem haben wir versucht, nicht mehr damit aufzuhören. Ich möchte euch ermutigen, wirklich zu beten für Ulla, für all die vielen tollen anderen Missionare, aber auch für eure Gemeinde und für die Menschen, die euch Gott aufs Herz legt. Tut Gott noch Wunder in Europa? Nein, Gott tut nur Wunder in den anderen Ländern, sagen wir. Aber es ist erst 30 Jahre her, dass Deutschland wieder vereinigt wurde. Und damals hätte niemand geglaubt, dass eine friedliche Wiedervereinigung ohne einen Blutstropfen möglich ist. Und Gott hat das geschenkt. Denkst du, es gibt keine Hoffnung mehr für dich, für Europa? Ulla, du wirst auch manchmal denken, oh, gibt es für diese Familie Hoffnung, für dieses Kind oder für unser Team, wenn man gerade vielleicht mal eine Themenschwierigkeit hat, es gibt Hoffnung. Denkt mindestens an die Wiedervereinigung von Deutschland. Ja, es sieht deprimierend aus, wenn wir die Statistiken sehen, wo Europa im weltweiten Vergleich steht, aber wir als Europäer haben weiter Verantwortung. Und ich finde es wirklich klasse, dass ihr sagt in eurem Missionsengagement, wir übernehmen Verantwortung für Tansania, für Timor-Leste, für Indonesien, Thailand, Niger, Zwickau, Ecuador und so weiter. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr das tut. Und ich bitte euch, dass ihr anhaltet. Und wenn die Ankerperson des jeweiligen Missionars sagt, wir müssen mal wieder speziell für diese oder jene Person beten, dann tut das. Denn oft erzählen Missionare, gerade in dem Moment habe ich gespürt, es wird für mich gebetet. Und unsere Verantwortung ist weltweit weiterhin als Europäer Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt kann das Musikteam schon mal nach vorne kommen. Ich hätte auch über diesen Vers predigen können, als ich über Hoffnung für Europa dachte, welcher Vers passt, den liebe ich auch sehr. Christus ist in uns die Hoffnung der Herrlichkeit, ihn verkündigen wir. Danke, dass ihr das tut, was ihr heute tut. Danke für alles, was ihr in Ullas Leben investiert habt, ganz besonders die Eltern und die Familie. Das meiste, was man zu verdanken hat an persönlichem Werdegang, das schuldet man Vater und Mutter und Geschwistern und Freunden. Und ich denke, dann ist das heute auch ein Moment, wo wir auch besonders Ihnen als Familie danken. Bitte grüßen Sie auch Ihre Frau sehr herzlich, Herr Hochgräfe. Und erst im Ausland merkt man oft, was man zu Hause alles bekommen hat, an Werten, an Unterstützung und dass man immer auf zu Hause zählen kann. Danke für alles, Ulla, was du in deine Gemeinde investiert hast. Das kommt jetzt auch wieder zurück. Was Sie in der Gemeinde erleben, ist Ullas Erleben und was Ulla in Rumänien erlebt, ist ihr Erleben. Ulla ist nur eine ausgesandte Mitarbeiterin von Ihnen in Rumänien, aber sie bleibt Teil und Mitglied und Mitarbeiterin der Gemeinde. So wollen wir uns heute senden lassen in unsere Familien, Gemeinden, an unsere Arbeitsplätze, Dörfer und Städte in Europa. So senden Sie heute Ulla. Gott sei Dank für Christus, die Hoffnung für Europa und die Welt.